Ein ganz liebes und herzliches Hallo in meinem Podcast Hundeperspektiven. Ich bin die Lina, ich bin Hundetrainerin und Verhaltensberaterin und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um Erziehung versus Training. Ist denn eigentlich Konditionierung besser oder soziales Lernen? Und wir werden gleich starten. Erstmal vielen lieben Dank für eure tollen Feedbacks. Ich habe mich richtig gefreut und freue mich, dass ihr auch so vielzählig einschaltet. Und wir starten gleich mit dem Thema. Und zwar bekomme ich ganz, ganz häufig zu hören, dass Leckerlis nur dann gegeben werden sollten, wenn man den Hund konditioniert. Aber ansonsten soll man den Hund bitte erziehen, zum Beispiel über soziales Lernen und über Erziehung. Und in meinen Augen ist das in etwa so, als würde man sagen, ja, die Erde ist immer nur dann rund, wenn gerade Sonntagnachmittag ist und ich mich auf der Südhälfte der Erdkugel befinde. What? Was erzählt sie da? Also, schauen wir uns doch mal das ganze Thema an. Grundsätzlich geht es ja, wenn wir über Erziehung, Training, Konditionierung, soziales Lernen und so weiter sprechen, sprechen wir über Lernen. Das heißt Lernen beim Hund in dem Fall. Und zu den unterschiedlichen Arten des Lernens kommen wir gleich. Aber starten wir vielleicht mal kurz mit einem Einstieg in die Welt des Verhaltens. Also grundsätzlich ist ein Lebewesen, das noch keine Lernerfahrungen gemacht hat, in der Regel ein Jungtier bzw. ein Baby. Und dieses zeigt nur solches Verhalten, welches angeborenes Verhalten ist. Das können zum Beispiel Reflexe sein, wie beim Hund das Nuckeln an den Zitzen von der Mutterhündin oder das Urinieren und Koten, wenn die Mutterhündin den Welpen stimuliert. Oder es sind erste motorische Bewegungen, also wie zum Beispiel das Öffnen der Augenlider oder die ersten Bewegungen mit dem Beinchen. Mehr haben wir da erstmal noch nicht. So, und Verhalten wird entweder also angeboren gezeigt oder, und da kommen wir zum zweiten Punkt, über Lernerfahrungen. Also über Lernerfahrungen in der Umwelt, in diesem Fall in der Umwelt des Hundes. Zu dieser Umwelt gehören verschiedenste Faktoren und unter anderem ein sehr wichtiger Faktor sind wir, also die Sozialpartner. Und ähnlich wie bei Kindern entsteht mit unseren Hunden ein Abhängigkeitsverhältnis. Das heißt, unser Hund kann sich nicht aussuchen, ob er jetzt in eine andere Familie zieht, in der Regel. Und aus dem Grund wird auch ähnlich wie bei Kindern häufig von Erziehung gesprochen, also von der Hundeerziehung. Und das möchte ich mir gern einmal mit euch anschauen. Und zwar, was ist denn eigentlich Erziehung? Ich habe da mal ein paar Definitionen rausgezogen, die ich jetzt etwas abkürze. Also einmal wird unter Erziehung verstanden die pädagogische Einflussnahme auf die Entwicklung und das Verhalten Heranwachsender. Dabei beinhaltet der Begriff sowohl den Prozess als auch das Resultat dieser Einflussnahme. Das Wort Erziehung wird als Sammelbezeichnung für alle erfolgreichen und erfolglosen Versuche verwendet, das Verhalten von Mitmenschen, insbesondere von Kindern, in einer gewünschten Richtung zu ändern. Im Endeffekt geht es also darum, ein Lebewesen, ein Kind oder einen Hund dahingehend zu beeinflussen, dass sich sein oder ihr Verhalten ändert, und zwar so, wie ich mir das wünsche. Wir sprechen hier letzten Endes ganz einfach von einem pädagogischen Überbegriff für das Lernen über den Sozialpartner, also über den Menschen. Was hier noch nicht besprochen wird, ist, wie das stattfindet. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt schauen wir uns doch nochmal das Training an, weil ganz häufig ja Erziehung und Training einander entgegengesetzt wird. Training wird im Deutschen ganz häufig im Sport genutzt. Das heißt, Training ist die planmäßige und systematische Realisation von Maßnahmen zur nachhaltigen Erreichung von Zielen. Im Englischen bedeutet Training den Prozess, die Fähigkeiten zu erlernen, um einen bestimmten Job oder eine bestimmte Aktivität auszuführen. Das gemünzt auf das Hundetraining bedeutet also, einen bestimmten Plan zu haben, einem Prozess zu folgen, um Ziele zu erreichen. Also letzten Endes ist die Erziehung der Überbegriff dafür, dass der Hund etwas vom Sozialpartner Mensch lernt. Und Training ist einfach der konkrete Plan und der Prozess, wie bei diesem Beibringen, wie bei diesem Lernen vorgegangen wird. Und da der Hund eben auch eine andere Spezies ist und wir somit uns nicht intuitiv verständigen können, so braucht es natürlich Wissen über die Spezies Hund und du ahnst es schon, Wissen darüber, wie der Hund oder wie Lebewesen im Allgemeinen lernen. Denn da sind wir noch nicht. Wir sind noch bei den Überbegriffen, aber wir wissen ja jetzt noch gar nicht, was denn die tatsächlichen Lernvorgänge im Gehirn sind. Und um diese zu verstehen, müssen wir jetzt noch ein Stockwerk tiefer gehen. Das heißt, es gibt einige erforschte Lernformen, wie Lernen beim Hund oder auch beim Menschen tatsächlich funktioniert. Und die Wissenschaft schreitet hier auch großen Schrittes voran. Also es gibt ganze Wissenschaftszweige, die sich mit Neurobiologie, Endokrinologie, Genetik, Kognitionsforschung, Physiologie, Soziologie und so weiter beschäftigen. Also das ist nicht nur ein Zweig, der da untersucht wird, sondern natürlich spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle, wenn es ums Lernen und ums Verhalten eines Lebewesens geht. Aber schauen wir uns doch jetzt mal einfach die bereits erforschten Lernformen an, also die, über die auch häufig kontrovers diskutiert wird. Es gibt nämlich drei Lernformen, die man sich anschauen kann, wenn man rein über Verhalten spricht. Und zwar ist es einmal die operante Konditionierung, die klassische Konditionierung und das soziale Lernen. Auf gut Deutsch, das Lernen über Konsequenzen, das Lernen über Verknüpfungen oder das Lernen über Imitation. Und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Und zwar starten wir mit der operanten Konditionierung, die aus der Wissenschaft Behaviorismus ursprünglich mal kommt, beziehungsweise da erforscht wurde. Und wie gerade schon gesagt, findet da Lernen über Konsequenzen statt. Das heißt, die Häufigkeit von einem ursprünglich natürlich oder spontan gezeigten Verhalten wird durch die Konsequenzen, die darauf folgen, nachhaltig verändert. Man nennt das auch das Lernen über Belohnung bzw. Verstärker oder Bestrafung bzw. Strafen. Die Erforschung hat angefangen mit Experimenten von einem Herrn Thorndike Ende des 19. Jahrhunderts und besonders bekannt sind die Experimente des Herrn Skinner, die in den 1950er Jahren stattgefunden haben. Die Quintessenz von diesen Forschungen ist, dass wenn ein Verhalten nach einer Konsequenz häufiger auftritt, so wurde es in der Vergangenheit verstärkt. Wenn ein Verhalten seltener auftritt, so wurde es in der Vergangenheit bestraft. Man unterscheidet bei Verstärkern und Strafe nochmal zwischen positiver und negativer Verstärkung oder Strafe. Und das ist nicht gefühlsmäßig zu sehen, also nicht gefühlt positiv oder gefühlt negativ, sondern tatsächlich mathematisch. Das heißt, positiv steht für Plus, ich füge was hinzu, addieren, Mathe, Mathe, Mathe. Und negativ für Minus, also ich nehme was weg, ich deduziere etwas. Und bevor ich jetzt auf diese sogenannten Quadranten genauer eingehe, gehe ich nochmal auf die Kritik des Behaviorismus und der Konditionierung gleich vorweg ein. Und zwar ist häufig die Kritik daran, dass sich einfach rein auf das Verhalten fokussiert wird. Also dass Lebewesen als Lernmaschinen betrachtet werden und nur Verhalten abgekoppelt von allem anderen gesehen wird. Und Gott sei Dank sind wir da mittlerweile weiter und wir wissen, dass unter anderem auch die Motivation, die Bedürfnisse, die Emotionen beim Lernen eine riesengroße Rolle spielen. Und deswegen werde ich diese in den folgenden Part mit einbeziehen. Also nicht nur auf das Verhalten schauen. Emotionen, wenn wir gleich über die sprechen, sind immer als Spektrum zu sehen. Das heißt, es gibt entweder zum Beispiel leichte Freude oder starke Freude, es gibt leichte und starke Angst und es gibt eben ein ganzes Spektrum dazwischen. Starten wir mit der positiven Verstärkung. Ich versuche das jetzt etwas interessanter zu gestalten, denn eigentlich ist diese ganze Geschichte ziemlich trocken. Positive Verstärkung bedeutet, etwas wird hinzugefügt, sodass das Verhalten in Zukunft häufiger auftritt. Beispiel beim Hund. Mein Hund hat zum Beispiel gerade das Bedürfnis nach Zuneigung und Kraulen. Und er starrt mich dabei an, also er sitzt neben mir und glotzt. Und dann kraule ich ihm. Wenn das sein Bedürfnis erfüllt hat und in dem Fall wird ihm das wahrscheinlich angenehm gewesen sein, dann wird das Verhalten in Zukunft häufiger gezeigt. Das heißt, er wird mich häufiger mal anstarren, wenn er gerade das Bedürfnis nach Kraulen hat. Ein anderes Beispiel wäre, mein Hund springt wie ein kleiner Flummi, doink, 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 auf und ab, bevor ich den fütter. Und dann stelle ich dem den Napf hin. Das heißt, mein Hund lernt, okay, doink, 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 bringt mich weiter. Ich werde in Zukunft weiterhin ein kleiner Flummi sein. Wenn du dich selber hineinversetzen möchtest, dann denk vielleicht mal die Smileys im Straßenverkehr. Du kennst vielleicht diese grünen Geräte, wo ein Smiley erscheint, wenn du die richtige Geschwindigkeit fährst. Und das ist positive Verstärkung. Das heißt, du wirst in Zukunft häufiger, wenn das für dich zutrifft übrigens nur, aber wenn für dich das eine positive Verstärkung ist, wirst du in Zukunft häufiger die Geschwindigkeit korrekt einhalten. Negative Verstärkung ist, wenn etwas entfernt wird, sodass das Verhalten in Zukunft häufiger auftritt. Beim Hund kann das zum Beispiel der Erzfeind sein, der sich entfernt, also weggenommen wird, während dein Hund ruhig auf dem Boden schnüffelt. Das heißt zum Beispiel, dass er jetzt lernt, in Zukunft häufiger am Boden zu schnüffeln. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn dein Hund lernt, dass der Erzfeind sich entfernt, immer dann, wenn er bellt. Beim Menschen ist das zum Beispiel jetzt, nehmen wir wieder das Beispiel Straßenverkehr und diese Smileys. Du fährst in der 50er-Zone 10 km/h zu schnell und das rote Smiley scheint auf. Und du verringerst die Geschwindigkeit, damit dieses doofe rote Smiley weggeht und das grüne Smiley auftaucht. Das heißt, das Unangenehme entfernt sich. Ähnliches Beispiel ist, du nutzt einen Schritttracker und dein Tracker zeigt noch keine 10.000 Schritte an. Und um dieses unangenehme, noch keine 10.000 Schritte angezeigt wegzubekommen, läufst du mehrere Schritte an diesem Tag, sodass irgendwann da 10.000 Schritte draufstehen. Das heißt, du läufst mehr Schritte pro Tag, damit du am Ende des Tages nicht diese Zahl, was weiß ich, 2500 da stehen hast, sondern eben 10.000. Hier spielt die Emotion der Erleichterung eine Rolle. Also im Gegensatz zur positiven Verstärkung, wo häufig Freude stattfindet, da bist du bei der negativen Verstärkung bei der Erleichterung. Also, oh Gott sei Dank, jetzt stehen 10.000 Schritte da. Mache ich wieder in Zukunft. kommen wir zur Bestrafung oder zur Strafe. Und zwar klingt das immer so hart, aber im Grunde bedeutet das in der Lerntheorie, dass eine negative Strafe etwas ist, wenn ich etwas entferne, sodass das Verhalten künftig seltener gezeigt wird. Beim Hund zum Beispiel, der Hund zieht an der Leine, um zum Hundekumpel hinzukommen. Aber während der Hund an der Leine zieht, entfernt sich der Hundekumpel. Der Hund lernt, Leine ziehen bringt mich nicht zum Erfolg. Anderes Beispiel, Futter wird wieder weggenommen, sobald der Hund aus dem Sitz aufsteht. Also ich arbeite mit einer eigentlich vermeintlichen Belohnung, die ich aber dann wieder wegnehme, wenn der Hund nicht das Verhalten zeigt, was ich möchte. Das heißt, aufstehen bedeutet für den Hund, Futter entfernt sich, Futter entzieht sich und er wird deswegen in Zukunft seltener aufstehen. Wenn du das wieder übertragen möchtest auf dein eigenes Leben, dann kannst du das vielleicht mit einem Beispiel aus der Beziehung sehen. Du kochst deinem Partner etwas ganz Besonderes und hast in dem Moment das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Zuneigung und dein Partner isst kommentarlos auf und geht danach schlafen. Du wirst eventuell in Zukunft dem vielleicht nichts mehr so gern kochen, weil du entmutigt bist, vielleicht bist du wütend oder ärgerst dich. Also auf gut Deutsch nennt man das auch häufig den Frust und es ist etwas Unangenehmes. Das heißt, ja, das Verhalten wird vermutlich weniger. Vielleicht versuchst du es ja noch ein paar Mal, aber das, wie gesagt, ist es ja ein Kontinuum, ein Prozess. Das heißt, es muss nicht unbedingt morgen gleich eingestellt werden. Aber langfristig gesehen wird es weniger. Und jetzt kommen wir zur positiven Strafe. Ich füge etwas hinzu, das ein Verhalten in Zukunft seltener auftreten lässt. Beim Hund kann man zum Beispiel das Beispiel nehmen, ich klatsche laut in die Hände, wenn der Hund sich mein Butterbrot klauen will. Also ich füge einen Schreckreiz in dem Fall hinzu. Again, wenn der Hund das als Schreckreiz empfindet. Ganz, ganz wichtig, also das Gehirn des Lerners entscheidet, ob das etwas ist, was das Verhalten seltener auftreten lässt. Oder ich ziehe den Hund am Ohr, wenn er sich nicht hinsetzt. Also in dem Fall ein Schmerzreiz. Auch da entscheidet natürlich wieder der Organismus des Hundes, ob das das Verhalten tatsächlich bestraft. Wenn dem so ist, dann ist die häufigste Emotion, die darunter liegt, die Angst. Und das Bedürfnis ist meiden. Also ich meide in Zukunft dieses Verhalten, damit ich der Strafe sozusagen entgehe. Das sind jetzt vier Möglichkeiten, Verhalten zu lernen. Und selbstverständlich können diese auch gleichzeitig stattfinden oder eng hintereinander auftreten zumindest. Also zum Beispiel die Geschichte mit dem Futterstückchen. Ich arbeite mit positiver Verstärkung, wenn das Bedürfnis des Hundes gerade fressen ist und ein Sitz über Futter belohnt wird. Wenn der Hund aber aufstehen sollte, ziehe ich das Futter wieder weg. Also habe gleichzeitig noch eine negative Strafe mit dabei. Also das lässt sich alles nicht so voneinander trennen und deswegen, das hatte ich letzte Folge schon gesagt, kann man gar nicht sagen, ich arbeite nur über das eine oder über das andere. Und vor allem muss man sich dessen bewusst sein, dass ich nicht nur damit arbeite, sondern dass das in der Umwelt des Hundes permanent stattfindet und auch in meiner Umwelt permanent stattfindet. Also das sind Lernvorgänge, die einfach da sind. Also die kann ich mir zunutze machen oder nicht, aber sie werden stattfinden, weil die Umwelt voll mit positiver Verstärkung, negativer Strafe, positiver Strafe ist. Kommen wir jetzt zur klassischen Konditionierung. Die klassische Konditionierung bedeutet, dass ein bestimmter Reiz in der Umwelt des Lebewesens eine bestimmte Reaktion auslöst. Übrigens gleich vorweg, die operante Konditionierung und die klassische Konditionierung sind nicht abgekoppelt voneinander. Auch hier können parallele Lernvorgänge stattfinden. Es geht bei der klassischen Konditionierung weitestgehend um reflexartiges Verhalten. Vielleicht hast du schon mal was über den Pavlovschen Hund gehört. Das war der Hund, bei dem der Versuch gestartet wurde, ein Glöckchen, also dieses Geräusch von dem Glöckchen, direkt mit einer Futtergabe zu verknüpfen. Was am Anfang des Experiments war, das Glöckchen hatte noch keine Bedeutung für den Hund. Also es hat halt einfach geklingelt und der Hund hat das gehört. Und das wurde immer wieder mit der Futtergabe verknüpft, immer und immer wieder. Und am Ende des Experiments hat dieses wenig bedeutsame Glöckchen plötzlich eine Bedeutung für den Hund bekommen. Und zwar einen Reflex ausgelöst. Das heißt, auf dieses Klingeln hin hat der Hund schon angefangen zu sabbern und sich zu freuen auf diese Futtergabe. Das heißt, es brauchte gar nicht mehr diese Aussicht auf das Futter, damit der Hund angefangen hat zu sabbern. Nur dieses Glöckchen hat das ausgelöst. Wer jemals mit einem Klicker oder einem Markersignal gearbeitet hat, der weiß, wie diese Assoziation in der Praxis aussieht im Hundetraining. Also wir machen uns diese Forschungsergebnisse vom Pavlov zunutze im Hundetraining. Aber Obacht! Pavlov hat die klassische Konditionierung nicht erfunden. Er hat sie erforscht und er hat herausgefunden, dass Lebewesen über diese Reizreaktionsassoziationen lernen, also über Verknüpfungen lernen, und dass Verhalten mit Reizen zusammenhängt. Das gibt's aber, also und das gab's schon vorher. Das ist nichts, wo wir jetzt sagen, hey, das erfinde ich jetzt und nehme ich ins Hundetraining mit, sondern das findet einfach statt. Assoziiert werden kann alles. Wenn du mal an dich selber denkst, dann denk mal an deinen Tag. Dein Wecker klingelt morgens. Deine Hand geht automatisch zum Wecker hin, ohne dass du drüber nachdenkst. Klassische Konditionierung. Direkte Reaktion. Du hast keinen Denkprozess. Du fährst zur Arbeit und vor dir siehst du ein Bremslicht aufleuchten. Dein Fuß geht reflexartig auf das Bremsregal. Warum habe ich hier Regal aufgeschrieben? Auf das Bremspedal. Es klingelt am Telefon und dein Blick, zack, geht automatisch auf dein Telefon. Auch das ist eine klassische Konditionierung. Dann entscheidest du aktiv, was du machst. Aber der Blick, dieser Blick dahin, das ist klassisch konditioniert. Oder du hörst deine Kollegin an der Kaffeemaschine klappern und instant hast du Lust auf einen Kaffee. Das sind so typische klassische Konditionierungen in der Menschenwelt. Beim Hund findet auch klassische Konditionierung statt, übrigens, wenn wir nicht im Spiel sind. Also wie gerade schon gesagt, dein Hund hört den Nachbarshund bellen und reflexartig fängt er an zu bellen. Oder dein Hund riecht eine läufige Hündin. Und auf einen Schlag geht die Nase auf den Boden und verfolgt den Geruch. Das gleiche übrigens bei einer Wildspur. Genauso kann es auch sein, dass dein Hund ein bestimmtes Geräusch assoziiert hat mit einer unangenehmen Aktion, zum Beispiel den Staubsauger. Das heißt, er hört schon, der Staubsauger geht an und er zuckt zusammen und rennt vielleicht schon in seinen Körbchen. Oder du machst das Futter gerade fertig und klapperst nur mit dem Napf und schon rennt dein Hund zu dir hin und sabbert. Also Verknüpfungen sind an allen Ecken und Enden in unserem Leben. Und das wird übrigens auch in der Werbebranche gerne mal genutzt, beziehungsweise im Verkauf, dass in Supermärkten diese Assoziationen geschaffen werden über Geruch zum Beispiel. Also dass ein bestimmter Gebäckgeruch den Menschen dazu animiert, bestimmte Lebensmittel zu kaufen. In der Welt des Hundetrainings gibt es das Sprichwort Pavlov ist immer auf deiner Schulter. Was damit gemeint ist, dass egal was man tut, man kann dieser klassischen Konditionierung nicht entkommen. Und übrigens wurde zusätzlich noch erforscht, dass zum reinen Verhalten, was ausgelöst werden kann, die sogenannte Conditioned Emotional Response kommt. Das heißt, es kann auch eben ein Reiz, eine Emotion auslösen. Es wurde vom Wissenschaftler Watson in einem ziemlich unmoralischen Experiment erforscht, was aber trotzdem zu sehr großen Erkenntnissen geführt hat. Also das, was unten drunter passiert, sozusagen unter der Oberfläche, eben nicht nur Verhalten, sondern was passiert auf der Emotionsebene über Verknüpfungen. Das heißt, ein bestimmter Reiz, der eigentlich vielleicht gar keine Bedeutung ursprünglich hat, also keine natürliche Reaktion auslöst, kann mit Emotionen wie Freude oder Angst assoziiert sein oder werden. Also zum Beispiel ein bestimmter Song löst in dir schon Freude aus, weil du den vielleicht immer im Urlaub gehört hast. Oder ein bestimmter Geruch löst in dir Angst aus, weil du bei einem bestimmten Erlebnis, das du in der Vergangenheit hattest, genau diesen Geruch gerochen hast und dieses Gefühl jetzt damit verknüpfst. Super spannendes Thema. Also, und wir Menschen können eben diese klassische Konditionierung, diese Verknüpfungen im Hundetraining nutzen. Zu diesen zwei Konditionierungsformen gehören noch ganz viele Unterlernformen. Dazu gehört Unterscheidung, Generalisierung, Löschung von Verhalten. Auf das gehe ich jetzt heute nicht ein, aber es ist ein relativ komplexes Thema. Schauen wir uns doch jetzt zuletzt das soziale Lernen an, das der klassischen und operanten Konditionierung häufig gegenübergestellt wird und behauptet wird, dass eben soziales Lernen viel, viel wichtiger ist. Was ist denn überhaupt soziales Lernen? Soziales Lernen bedeutet grundsätzlich, dass ein Lebewesen das Verhalten eines anderen Lebewesens imitiert. Also er schaut zu und schaut sich ein bestimmtes Verhalten ab. Diese Lernform findet übrigens sehr häufig innerhalb einer Spezies statt, zum Beispiel von den Elterntieren. Also die Elterntiere machen etwas vor und die Jungen ahmen, vielleicht zunächst spielerisch, das Verhalten nach. Kennt man aus der Menschheit auch, die Eltern machen, bei Menschen auch, die Eltern machen was und das kleine Kind macht das nach, weil das so vorgelebt bekommt. Sieht man häufig auch in Mehrhundehaushalten. Vielleicht hast du schon mal einen Welpen gesehen, der plötzlich am Zaun bellt, weil er mit dem älteren Hund um die Wette bellt am Zaun, weil der das sich abgeschaut hat vom älteren Hund. Und Forschungen haben ergeben, dass unsere Hunde auch dazu imstande sind, unsere Verhaltensweisen zu imitieren. Wie schlau die sind, ha? Man denke nur mal an den lachenden Dalmatiner. Und da wird ganz viel erforscht, also Verhaltensweisen wie die Nahrungsauswahl, die Vermeidung von zum Beispiel Raubtieren, das Erlernen von verschiedenen motorischen Fähigkeiten und so weiter. Im Hundetraining ist das eine ganz coole Methode, und zwar nennt man die das Do as I do, bei dem eine bestimmte Aufgabe von einem Menschen gelöst wird und der Hund diese Aufgabe dann nachmachen soll. Also zum Beispiel der Mensch trägt einen Gegenstand von A nach B und sagt dann dem Hund, er soll das bitte auch machen, indem er es ihm vorzeigt. Ich nutze das total gerne im Hundetraining in Form von Stimmungsübertragung, also Vorleben von Gelassenheit, von Freundlichkeit zu anderen Hunden, Menschen und Co. Und das ist eine ganz schöne Möglichkeit, dem Hund einfach richtiges Verhalten vorzuzeigen. Ist aber nicht zu verwechseln mit Erziehung vom Sozialpartner. Da handelt es sich, wie ja gerade vorher schon gesagt, um einen Überbegriff aus der Pädagogik. Wir sind aber ja jetzt schon im Gehirn des Hundes unterwegs. Genau. So, jetzt haben wir die drei Lernformen besprochen. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, was denn eigentlich stattfindet bei einem bestimmten Beispiel. und was häufig in dieser natürlichen sozialen Lernmethode eingesetzt wird, ist dieses Raum zuweisen, den Takt angeben, der Chef sein, die Verantwortung übernehmen. Und zwar in Form von ein Beispiel: Der Hund zieht an der Leine in Richtung anderer Hund hin und ich weise ihm seinen Raum zu, indem ich zische, danach meinen Körper in Richtung Hund eindrehe und laut aufstampfe. Und jetzt wollen wir herausfinden, welche Lernform auf der Verhaltensebene oder welche Lernformen hier stattfinden könnten. Welche Lernform übrigens stattgefunden hat, kann ich immer erst im Nachhinein mir anschauen. Das heißt, wie schon vorher gesagt, ist das Lernen ja ein Prozess und ich muss mir die Entwicklung des Verhaltens über eine Weile anschauen. Also im Endeffekt ist es ein Kontinuum und keine Momentaufnahme. Ich muss hier natürlich auch verstehen, was die Motivation dahinter ist, was die Emotion dahinter ist, was das Bedürfnis dahinter ist. Ist gar nicht so leicht, weiß schon. Aber was ist soziales Lernen? Soziales Lernen, wir erinnern uns, ist die Imitation. Wenn mein Hund in Zukunft in dieser konkreten Situation, wo ich diesen Zischlaut von mir gebe, mich eindrehe, in Zukunft auch Zischlaute von sich gibt und sich auch wegdreht und eindreht, wenn ein anderer Hund auftaucht, dann können wir von sozialem Lernen sprechen. Also das heißt, wenn der mich imitiert in diesem Moment. Wenn das nicht stattfindet, können wir auch nicht über soziales Lernen oder Imitation sprechen. Schauen wir zur nächsten Lernform. Weiß operante Konditionierung. Nochmal zur Erinnerung, wenn ein Hund Verhalten aus Konsequenzen lernt, dann sprechen wir von dieser Lernform. Der Mensch zischt also und dreht sich daraufhin ein. Wenn operante Konditionierung stattfindet, so wird der Hund entweder das Ziehen zum Hund in Zukunft häufiger zeigen oder seltener zeigen. Im Falle des häufiger Zeigens hätte eine Verstärkung stattgefunden und im Falle des seltener Zeigens eine Strafe. Nur wenn sich rein gar nichts an der Häufigkeit des Verhaltens geändert hat, dann hat keine operante Konditionierung stattgefunden. Schauen wir uns nochmal das Ziel an. Das Ziel ist ja in der Regel, wenn ich mich zischend vor den Hund stelle und meinen Körper eindrehe, dass ich etwas am Verhalten verändere, also letzten Endes den Hund erziehe. Ich möchte also, dass etwas weniger oder häufiger stattfindet und in der Regel jetzt bei diesem Beispiel möchte ich, dass es weniger stattfindet. Wenn es das tut, in Zukunft hat eine operante Konditionierung stattgefunden. Das heißt, ich habe über operante Konditionierung trainiert. Schauen wir uns mal an, ob es klassische Konditionierung gewesen sein könnte oder ob das stattfinden könnte. Auch hier erfahren wir das nach einigen Wiederholungen der Situation. Nehmen wir uns in dem Beispiel mal den Reiz heraus, der erstmal nichts für den Hund bedeutet, und zwar der Zischlaut. Für den einen oder anderen Hund mag das schon etwas bedeuten und schon, vielleicht schon etwas natürlich auslösen, zum Beispiel Angst oder Unwohlsein oder. Und für manche Hunde mag dieser Zischlaut keine Bedeutung haben. Wenn dieser Zischlaut erstmal keine Bedeutung für den Hund hatte und jetzt aber schon, das heißt der Zischlaut dem Hund schon ankündigt, dass der Mensch gleich seinen Körper eindreht und gleich aufstampfen wird und der Hund damit direkt eine Reaktion auf diesen Zischlaut zeigt, dann findet hier klassische Konditionierung statt. Also Mensch zischt und der Hund könnte zum Beispiel bei einer klassischen Konditionierung total freudig sein und sein Popo fängt an zu shaken, sobald er den Zischlaut hört. Gut, das ist jetzt eher unwahrscheinlich, weil das Ziel ist ja eigentlich, den Hund einzunorden, ihm seinen Raum zuzuweisen. Und deswegen sollte ja eigentlich das Ziel sein, den Hund ja dahingehend zu erziehen, dass er das Verhalten weniger zeigt. Deswegen ist hier eher denkbar, dass er den Zischlaut mit Angst verknüpft und dadurch Meideverhalten zeigt. Also schon nach dem Zischlaut direkt hinter seinem Menschen bleibt und gar keinen Versuch mehr startet, nach vorne zu laufen. Das heißt, der Zischlaut wird automatisch Angst und das damit verbundene Verhalten auslösen. Gleichermaßen könnte auch passieren, dass reflexartig nach dem Zischlaut Fluchtverhalten gezeigt wird, bedingt durch die Angst. Also, dass der Hund wie ein Berserker nach vorne zieht. Was letzten Endes gezeigt wird, das entscheidet das Hundegehirn. Also heißt, das sehen wir dann beim Individuum Hund. Wenn der Hund aber auf ein Signal, was vorher nichts bedeutet hat, also den Zischlaut und also keine Reaktion gezeigt hat, jetzt eine Reaktion auf diesen Zischlaut zeigt, dann sprechen wir hier von klassischer Konditionierung. Das heißt, klassische Konditionierung hat stattgefunden. Und weil ich jetzt doch einiges an Emotionen besprochen habe und noch einen kleinen Exkurs am Schluss machen möchte, die Emotion der Angst, also in ihrem ganzen Spektrum, erkennst du am Meideverhalten. Und Meideverhalten wird unter anderem gezeigt durch eine sehr eng am Po getragene, herunterhängende Rute, einem sehr starksigen, vorsichtigen, also sehr gehemmten Gang, an vielleicht nur leicht angelegten Ohren und an dem Kopf, der vielleicht nur leicht unter der Wirbelsäulenhöhe ist. Stresslevel sieht man an der Stelle nicht, weil natürlich Angst hemmt. Meideverhalten ist gedeckeltes Verhalten, also sehr langsames, vorsichtiges Verhalten. Das kennst du vielleicht von dir auch, wenn du Angst hast. Das aber jetzt nur noch am Schluss. Bestimmt erzähle ich da noch mal was dazu. Also folgendermaßen. Es können bei diesem genannten Beispiel alle Lernformen stattgefunden haben. Ob das der Fall ist, erkenne ich am Ergebnis, nicht an der Intention. Ich kann mir noch so sehr wünschen, dass ich über soziales Lernen arbeite, wenn ich im Endeffekt über positive Strafe der instrumentellen Konditionierung arbeite. Ich kann es noch so sehr Erziehung nennen, wenn ich einen Zischlaut klassisch konditioniere und eine Angstreaktion gekoppelt mit Meideverhalten auslöse. Also es gibt natürlich wertvolle Punkte in der Kritik des Behaviorismus. Und das ist unter anderem, dass man sich nur das Verhalten angeschaut hat. Und wie schon gesagt, wir sind Gott sei Dank weiter in der Forschung, dass wir uns eben Motivation, Bedürfnisse, Emotionen anschauen. Und dass wir so viel mehr zur Verfügung haben, und zwar positive Emotionen, Motivation und ja, letzten Endes Konditionierung, soziales Lernen, aber immer mit dem Fokus auf das Wohlbefinden unserer Hunde. Immer auf dem Fokus, dass unsere Hunde selbstbewusst sind und glückliche Tiere sind. Denn unsere Hunde sind eben genau mehr als nur Lernmaschinen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass du bis jetzt zu Ende gehört hast. Wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Deine Lina. Ciao.